Zuerst möchte ich mich bei euch allen nochmal herzlich bedanken und heute ganz besonders bei Manfred natürlich, dass er den Druck heute so richtig aufgebaut hat, dass ich jetzt an der Kanzel da mit weichen Knie stehe hier. Vielen herzlichen Dank für die wunderbare Begrüßung. Genau, aber jetzt vor allem herzlichen Dank für alles, was wir in den letzten Wochen erleben durften, dass ihr das alles hier hergerichtet habt und dass ihr alle da wart und dass ihr uns so herzlich willkommen geheißen habt. Und dass wir jetzt also vom Äußeren her wunderbar angekommen sind und viele haben ja viel gearbeitet und die Ältesten sind immer noch dran. Ich habe 1000 Fragen und die müssen die alle beantworten oder versuchen zu beantworten. Genau, das ist einfach im Moment halt noch die Situation, aber da sind wir gut dabei. Vielen herzlichen Dank für die Geduld und für das Miteinander auf den ersten Schritten. Ansonsten ist es die Nummer 1 von vielleicht 500 so viel. Das ist die Situation. Entweder kommt es gut an oder ihr müsst 500 Mal leiden jetzt. Ja, könnte natürlich auch sein. Deswegen habe ich auch überlegt, was predige ich in der ersten Predigt. Und das war so mein Gedanke, was wir uns wünschen. Ja, was wünschen wir uns? Wir wünschen uns vielleicht so jetzt am Anfang von einem neuen Prediger einiges. Es war jetzt ein Jahr ohne Prediger mit Jona hier vor Ort und Andreas von Schotten her. Dann war vorher Schmitten da. Vorher, keine Ahnung, wie die alle geheißen haben, aber es waren ja einige da. Ja, und jetzt kommt der Neue. Jetzt wünschen wir uns, dass alles besser wird, werden die einen sagen. Jetzt wünschen wir uns, dass alles bleibt, wie es war. Dass der Jahr nicht zu viel verändert, sagen vielleicht die anderen. Ja, was wünschen wir uns? Spannend. Und wie soll ich das alles dann handeln? Ja, den einen geben, was immer war, und den anderen im Grunde alles neu machen. Und möglichst schon gestern und nicht erst morgen. Was wünschen wir uns? Gestern waren wir ja wandern und es war wunderbar. Ich habe gehört, die vielen Dinge, die ja laufen im Moment bei 5 Wochen mit, haben ja guten Anklang gefunden. Wir waren über 20, Outdoor Games waren auch über 20. Im ganzen US hat man wohl gehört, wie die gejohlt haben auf dem Platz. Wunderbar, so soll es sein. Und gestern hat der Heinz erzählt von einer früheren Zeit. Vielleicht ist vom Heinz ist die noch ein bisschen weiter weg. Nee, die ist von uns alle gleich weit weg. Das waren so die 80er Jahre in Deutschland. Die Aufbruchsstimmung. Da ging es noch vorwärts. Da hatte man noch den Eindruck, jetzt packen wir es. Jetzt kriegen wir es hin. Im Moment sind wir in Deutschland so mehr in der Niedergangsstimmung. Das ist alles so schlimm, das wird ja sowieso nichts. Wir gehen ja sowieso bald morgen unter oder so weiter. Das kriegen wir gar nichts. Das ist so mehr generell die gesellschaftliche Stimmung. Aber ich dachte, vielleicht für den Anfang habe ich euch ein Lied mitgebracht aus dieser Jahreszeit, aus den 80er Jahren. Hört einfach mal rein und freut euch mit mir. Es war so meine Jugend. Jetzt wird in die Hände gespuckt. Ja, ich weiß nicht alle, ob das so das Lied ist für jeden Einzelnen hier. Ich kenne euch nicht gut genug. Ich kenne ein paar von euch, aber nicht alle. Langsam ein bisschen. Ein paar kenne ich schon ganz lange, 33 Jahre. Ist auch schon lange. Ja, was brauchen wir, was meinen wir zu brauchen? Ist das, was wir uns wünschen, wirklich das, was wir brauchen? Finde ich eine ganz spannende Frage. Ist überhaupt die Frage, die wir uns stellen sollen heute an dem Tag, was wir uns wünschen? Was habe ich mir alles schon gewünscht in meinem Leben? Und was muss ich nach hinein im Grunde sagen, war gut, dass es nicht geklappt hat? Gut, dass es funktioniert hat. Weil meine Wünsche vielleicht gar nicht das waren, was gut war für mich und was ich wirklich gebraucht hat. Und Gott hat ganz anders geleitet. Vielleicht wünsche ich der eine genau das, dass wir jetzt wieder gemeinsam nach Corona und mit dem neuen Prediger jetzt hier in die Hände spucken und jetzt mal wieder alles im Grunde nicht von neu, aber weiter oder wieder neu beleben oder wieder neu anfangen. Vielleicht wünschen sich die anderen, dass die Tage der Gemeinde jetzt langsam ausklingen. Und dass wir dann irgendwann am Ende in ein paar Jahren dann die Tür zuschließen und wir dann alle drüber schreiben, steht ja schon in der Bibel. Am Ende ist es nur noch der kleine Rest. Und das haben wir hier in Zellenroth halt wieder mal erlebt. Oder in US oder in Mücke oder in Mücke-Ulrichstein oder ich keine Ahnung, wo wir gerade sind. Oder wie ihr euch gerade fühlt, auch das ist ja noch ganz vage. Bin mal gespannt, wie ich das mal miterlebe. Wo ich dann wirklich zu Hause bin, war gespannt. Ist das, was wir uns wünschen, wirklich richtig? Ist es das, was wirklich wichtig ist? Oder sollte die Frage vielleicht die sein, was wir als Gemeinde brauchen? Brauchen wir einen Pastor, der uns repräsentieren kann, einen Ältestenkreis, der am Puls der Zeit ist, junge Menschen, die sich einbringen, Wachstum, dass die Ausgaben weiterhin gedeckt werden können? Wenn wir das alles haben, dann geht's uns als Gemeinde gut. Ist es das, was wir brauchen? An der Stelle schon mal ganz was Grundsätzliches von meiner Seite. Auch da werden wahrscheinlich die einen übereinstimmen oder die anderen werden weniger übereinstimmen. Ich glaube und bin überzeugt, ich und wir oder ihr und ich, das ist im Grunde egal, wie ihr es halt seht, jetzt mal von meiner Perspektive aus, wir zusammen, also ich und ihr, wir werden zusammen die Gemeinde nicht bauen können. Wir kriegen das nicht hin. Gemeinde, Wachstum, Gemeindebau ist Gnade Gottes. Das ist mein Erleben, das ist meine Erfahrung und das ist meine theologische Einschätzung. Und so möchte ich das auch im Grunde leben. Wir können diese Gnade Gottes, dass Gemeinde wächst, dass Gemeinde weiterkommt und dass Gemeinde entsteht und dass Gemeinde ist, können wir nicht erzwingen. Da gibt es keine Methode, das ist jetzt das Richtige und jetzt funktioniert es. Und wir können es vor allem auch nicht verdienen. Ja, weil wir uns gut benommen haben, weil wir uns eingesetzt haben, weil wir alle zusammengehalten haben, weil wir das richtig gemacht haben, deshalb ist jetzt die Gemeinde gewachsen. Das funktioniert nicht. Wir können, und das wird dann später in der Predigt dann nochmal unterstrichen, wir können aber das Wirken Gottes, die Gnade Gottes verhindern. Das können wir. Wir können sie nicht machen. Wir können sie nicht verdienen, aber wir können sie verhindern durch unser Verhalten. Und deshalb ist es, glaube ich, schon entscheidend, wie wir Gemeinde leben und wie wir uns in der Gemeinde einbringen. Nicht, weil wir es machen, aber weil wir etwas verhindern können, was Gott uns schenken möchte. Deshalb. Und an manchen Stellen muss man genauso theologisch sagen, natürlich, ja, Gott baut Gemeinde trotz vielem und trotz vielem Mist, was die Menschen gemacht haben. Das gibt es natürlich auch. Als Text habe ich gewählt, ihr habt schon gesehen, Kolosser. Ich lese die Verse, Kolosser 1 bis 14. Jedes Mal, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, den wir haben von eurem Glauben an Jesus Christus und eurer Liebe zu allen Heiligen gehört. Beides erwächst aus der Hoffnung auf das, was im Himmel für euch bestimmt ist. Davon habt ihr bereits gehört, durch die Verkündigung der Wahrheit. Sie besteht in der guten Nachricht, die zu euch gekommen ist. In der ganzen Welt trägt sie Früchte und breitet sich aus. Genauso geschieht es auch bei euch, seit dem Tag, an dem ihr von Gottes Gnade gehört habt. An diesem Tag habt ihr erkannt, was sie in Wahrheit bedeutet. So habt ihr es von Epaphras gehört, unserem lieben Helfer und treuen Diener von Christus bei euch. Er hat uns auch von der Liebe berichtet, die der Geist Gottes in euch geweckt hat. Und deshalb beten wir unablässig für euch. Seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, wir bitten Gott, dass er euch die vollständige Erkenntnis seines Willens schenkt. Das geschieht durch alle Weisheit und Einsicht, wie der Heilige Geist sie gibt. Ihr sollt euer Leben so führen, dass es dem Herrn Ehre macht. Versucht ihm zu gefallen mit allem, was ihr tut. Alles Gute, das ihr vollbringt, soll Früchte tragen. Und die Erkenntnis Gottes soll bei euch zunehmen. Gott wird euch dazu mit aller nötigen Kraft ausrüsten, wie es seiner Macht und Herrlichkeit entspricht. Dann könnt ihr alles standhaft und geduldig ertragen. Dankt dem Vater mit Freuden. Er hat euch fähig gemacht, Anteil zu haben und am Erbe der Heiligen, die im Licht leben. Er hat uns vor der Macht der Finsternis gerettet und der Herrschaft seines geliebten Sohnes unterstellt. Der schenkt uns die Erlösung, die Vergebung unserer Sünden. Das ist die Worte des Apostel Paulus an die Gemeinde in Kolosse. Es ist der Text natürlich lang und ich werde nicht diesen ganzen Text als Grundlage meiner Predigt nehmen, sondern ich möchte einen kleinen Auszug dieses Abschnittes nehmen. In den nächsten beiden Predigen werden wir die anderen Teile dann nochmal anschauen, was Paulus seiner Gemeinde damit auf den Weg gibt. Als Grundlage möchte ich die Verse 9 bis 11 nehmen. Nochmal zum Vertiefen. Deshalb beten wir unablässig für euch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben. Wir bitten Gott, dass er euch die vollständige Erkenntnis seines Willens schenkt. Und das geschieht durch alle Weisheit und Einsicht, wie der Heilige Geist sie gibt. Ihr sollt euer Leben so führen, dass es dem Herrn Ehre macht. Versucht ihm zu gefallen mit allem, was ihr tut. Alles Gute, das ihr vollbringt, soll Früchte tragen. Und die Erkenntnis Gottes soll bei euch zunehmen. Gott wird euch dazu mit aller nötigen Kraft ausrüsten, wie es seiner Macht und Herrlichkeit entspricht. Dann könnt ihr alles standhaft und geduldig ertragen. Wie es oft in meinen Predigten ist, aber nicht ein Gesetz, aber oft drei Punkte. Was wir als Gemeinde brauchen. Also die Frage heute nicht, was wir uns wünschen, das hätten wir gerne, Wunschkonzert. Nein, was wir als Gemeinde brauchen. Und was der Apostel Paulus überzeugt war, dass die Gemeinde in Kolosse braucht. Der erste Punkt. Wir brauchen Erkenntnis seines Willens. Im Text ist es so ausgedrückt, wir bitten Gott, dass er euch die vollständige Erkenntnis seines Willens schenkt. Das geschieht durch alle Weisheit und Einsicht, wie der Heilige Geist sie gibt. Die innigste Bitte des Apostel Paulus, das ist die Grundlage, das ist das, was die Gemeinde, was ihr braucht in Kolosse, das ist das, was wir brauchen heute hier am Vogelsberg. Wir müssen miteinander ringen um den Willen Gottes erkennen. In Weisheit und Einsicht, das sind die beiden Begriffe, die dann unterstellt sind, in welcher Art und Weise wir diesen Willen Gottes erkennen sollen. Also in Weisheit. Ja, was ist jetzt Weisheit? Was ist jetzt die Weisheit, wo hier der Paulus davon spricht? Zwei Stellen, die das ein Stück weit klar machen, das ist jetzt nicht die Grundlage hier, aber einfach, dass das mal hört. Kolosser 1. Korinther 1, denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen, wo sind die Schriftgelehrten, wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Und dann geht es gerade so weiter in diesem Korinthertext. Da macht der Apostel Paulus klar, es geht um diese Weisheit, nicht um die menschliche Weisheit, die wir alle, jeder für sich natürlich mit dem Schöpflöffel gefressen hat. Denn jeder weiß ja, wie es geht, oder? Und wenn es nicht jeder wissen würde, dann wäre es miteinander etwas einfacher. Aber um die Weisheit geht es leider nicht. Die brauchen wir nicht in der Gemeinde. Weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir kriegen es ja sowieso nicht hin. Wir können es nicht. Wir brauchen also die Weisheit Gottes. Kolosser 2 macht es so ein bisschen deutlich. Zu erkennen das Geheimnis Gottes, das Christus ist, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Also wir brauchen Christus, wir brauchen Gott, wir brauchen seine Weisheit in uns. Nicht unsere Weisheit, unsere Methode, unsere Idee, unsere Umsetzung, sondern wir brauchen ihn in uns. Er muss uns groß werden. Er muss uns erfüllen. Er muss uns leiten. Er muss uns seine Weisheit geben. Und das zweite Wort, was hier vorkommt, ist Verständnis oder Erkenntnis oder wie es halt immer übersetzt wird. An der Stelle sage ich es euch auch schon mal für die nächsten 10 Jahre. Ich sage es nicht immer. Ja, ich werde nicht euch immer erklären, welche Dinge vom Griechischen kommen. Da will ich euch gar nicht belasten mit. Ja, ich habe meine Weisheit auch nur aus den Lexikas, die ich da genommen habe. Ich bin kein Grieche durch und durch. Ja, ich hoffe, dass ihr mir zutraut, dass ich meine Vorbereitung schon ein bisschen gemacht habe, dass das aus dem Griechischen manchmal auch herausgeholt wird. Also ich sage es nur an der Stelle, ihr werdet es nicht so oft hören, dass es vom Griechischen kommt. Aber hier an der Stelle, ja, dieses Wort, was an der Stelle benutzt wird, ja, ist erkennen. Aber dieses Wort wird an anderen Stellen genauso auch übersetzt mit anerkennen. Also mit Weisheit und Erkenntnis. Also mit Weisheit und auch Anerkenntnis dessen, was Christus in uns hineinlegt. Und da wird es ja deutlich. Es geht nicht nur darum, dass ich im Grunde das weiß, was Gott will oder weiß, was in der Bibel steht, sondern dass ich das auch in mich aufnehme, anerkenne, umsetze, praktiziere, erkennbar wird in meinem Leben. Denn ich weiß nicht, wie eure Erfahrung ist, meine Erfahrung ist, oft ist es leichter, das einfach zu erkennen. Da haben wir es oben gespeichert und wenn es ist, kriegen wir auch die Bibelverse noch rausgeschossen manchmal sogar oder den anderen Leuten um die Ohr geschlagen. Das gibt es ja auch alles. Ja, gibt es alles. Aber wenn es dann um die Praxis geht, dass das, was die Bibelverse sagen, dann auch irgendwie sichtbar werden, fällt es uns dann manchmal etwas schwerer. Aber wenn die Weisheit Gottes und diese Erkenntnis Gottes bedeutet nicht nur, ich weiß, was Gott will und ich weiß, dass er in mir wichtig und zentral ist und dass er in mir wirkt, sondern ich lebe das auch. Ich setze das auch um. Ist ganz wichtig. Es geht also nicht nur um unseren Kopf, es geht nicht nur um unser Herz, es geht um unser gesamtes Sein, ist im Grunde damit gefragt. Also mit unserem ganzen Sein brauchen wir letztlich die Erkenntnis seines Willens. Müssen wir verstehen, was er will. Ja, und was will jetzt Gott? Spannend, oder? 2 Verse, die mir so ein Stück weit das unterstreichen, was Gott will. Er will natürlich viel, aber 2 Dinge, die das so zusammenfassen. 1. Thessalonicher 4, Vers 3, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Gott will uns verändern, heiligen. Er will in uns mächtig werden. Das ist das Erste, was Gott will. Er möchte uns, er möchte mich ganz. Nicht nur ein Teil, nicht nur sonntags morgens zwischen 10 und 11:30. Die ganze Woche, 24 Stunden, immer. Unsere Heiligung. Und das Zweite, wo in der Bibel auch nochmal so klar und deutlich über das gesprochen wird, 1. Timotheus 2, dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott möchte, wenn ich es jetzt in meine Worte übertrage, dass ich, der ich erfüllt bin von seiner Weisheit, von seinem Geist, von ihm, dass ich so bin und so lebe und so agiere, dass andere Menschen ihn, diesen Gott, meinen Heiland, erkennen und von ihm auch erfüllt werden. Also er möchte mich und er möchte den Nächsten durch mich. Das ist der Wille Gottes, in wenigen Sätzen natürlich, in aller Unvollkommenheit zusammengefasst. Und wenn er das will für mich, für mein persönliches Leben, dann möchte er das auch für uns als Gemeinde. Denn die Gemeinde ist ja nichts anderes wie eine Zusammensetzung einzelner Christen, die miteinander unterwegs sind, die Gott zusammengestellt hat, um sich zu stärken, um miteinander das auszuleben, was Gott uns schenken möchte. Das ist Gemeinde. Also, wenn das der Wille Gottes ist für uns persönlich, ist auch das der Wille Gottes für uns als Gemeinde. Also, wir müssen miteinander ringen, miteinander kämpfen, um das natürlich dann in die Praxis zu übersetzen. So, was habe ich da hier? Entschuldigung, ja, jetzt bin ich richtig. Entschuldigung, da ist eine Folie zu viel. Ah, jetzt weiß ich warum. Da habe ich euch was Falsches noch geschickt. Habe ich anschließend verändert. Habe ich den Willen Gottes für mein Leben akzeptiert? Das ist die Frage an dieser Stelle. Theoretisch haben wir wahrscheinlich alles akzeptiert. Theoretisch wissen wir das alle. Theoretisch habe ich euch in der ersten Predigt nichts Neues gesagt. Das hat euch jetzt nicht in den Stühlen gehauen, mit Sicherheit nicht. Das haben euch andere vor euch schon 10-mal gesagt. Das entscheidende Frage ist, lebe ich das auch? Will ich das auch? Ist mir das bewusst, dass wir das brauchen? Und das werdet ihr bestimmt immer wieder mal hören von mir. Antwortet auf diese rhetorischen Fragen, die ich manchmal in meinen Predigten oder in meinen Andachten stelle, nicht ganz so schnell. Denn die erste Antwort ist natürlich immer, ja, natürlich wissen wir das. Na klar, ja, selbstverständlich. Deswegen bin ich jetzt schon 40 Jahre in der Gemeinschaft oder in der Gemeinde. Das habe ich doch immer in meiner Bibel gelesen. Denn wir wissen natürlich, wie die Antworten sein müssen. Bei diesen rhetorischen Fragen machen wir immer ein Stück weit langsam und hören mal in uns hinein. Ist es wirklich so? Will ich das wirklich, dass ich so erfüllt bin von Jesus Christus? Dass er Herr meines Lebens ist und er mir die Weisheit schenkt und ich nicht mehr auf das achte oder weniger auf das achte, vielleicht besser formuliert, auf das, was ich erlebt habe oder erfahren habe, sondern auf ihn höre? Will ich wirklich so verändert werden? Dass der Wille Gottes in meinem Leben so sichtbar und praktiziert wird? Ich glaube, das ist manchmal leichter gesagt wie getan. Ja, wir brauchen die Erkenntnis seines Willens. Das Zweite, wir brauchen ein ihm würdiges Leben, sagt Paulus. Ein ihm würdiges Leben. Im Text wird es so ausgedrückt, ihr sollt euer Leben so führen, dass es dem Herrn Ehre macht. Versucht ihm zu gefallen mit allem, was ihr tut, und die Erkenntnis Gottes soll bei euch wohnen. Ihr sollt euer Leben so führen, dass es dem Herrn Ehre macht. Versucht ihm zu gefallen mit allem, was ihr tut, und die Erkenntnis Gottes soll bei euch zunehmen. Wir brauchen ein ihm würdiges Leben. Wir müssen erkennen, wie er gelebt hat, wie er geliebt hat. Denn die größte Erkenntnis in der Bibel ist ja nicht die Frage der Eschatologie oder die Erkenntnis über andere strittigen Fragen, sondern die größte Erkenntnis ist die Erkenntnis der Liebe Gottes. Die Erkenntnis der Liebe Gottes. Und nach dieser Liebe soll ich jetzt meinen Alltag gestalten. Ja, aber wie wird das praktiziert und wie wird das umgesetzt? Und da werden die guten Theologen natürlich unter uns und die Bibelkenner natürlich sagen, aber das geht ja sowieso nicht. Epheser 2. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Also auch da letztlich von der Theologie her ist es ja eindeutig, wir können doch gar nichts Gutes tun, wir können doch gar nicht würdig leben. Nur er kann uns das schenken. Nur er kann uns das geben. Wir sind nicht in der Lage zu lieben, wie Christus geliebt hat. Annähernd nichts in der Lage. Und das ist wirklich auch richtig. Ich bin da vollkommen überzeugt, dass wir das nicht hinkriegen. Und wenn ich es hinkriege, kriege ich es vielleicht einen Tag hin. Und am zweiten Tag wird es dann schon wieder schwierig. Und dann, viele von uns sind ja verheiratet. Ja, schau doch mal in unsere Ehen hinein. Ja, wie manchmal es uns schwerfällt, sogar die zu lieben, die wir doch über alles lieben. Ja, ihr versteht, was ich meine? Die haben wir doch geheiratet, weil wir sie lieben, so lieben. Und selbst dort in dieser engsten Beziehung, ja, ist es doch kein Selbstläufer. Es ist ein immer wieder neu bewusstes sich hingeben und sich beschenken lassen, dass Gott uns diese Liebe schenkt. Und das ist jetzt in diesem ganz kleinen, ja, in diesem ganz kleinen Gruppe ist das so. Wie viel mehr wird's dann in der Gemeinde? Also wir können es nicht, wir kriegen es nicht hin. Wir brauchen, dass Gott uns das schenkt. Aber eines ist wichtig. Wenn wir aber Mist bauen in diesen Beziehungen, dann bitte sagt nicht, dass Gott es war, der euch das nicht geschenkt hat. Das ist, glaube ich, an dieser Punkt ein ganz entscheidender Punkt. Ich kann es nicht, aber wenn ich es nicht hinkriege, wenn ich im Grunde es nicht schaffe, dann kann ich aber Gott, du hast mir nicht genug geschenkt. Nein, Gott hat mir alles geschenkt in Jesus Christus. Eine größere Liebe, wie Gott mir in Jesus Christus geschenkt hat, gibt es nicht, kann ich nicht erleben, kann ich nicht erfahren. Also an Gott hängt es nicht, sondern wenn es wo irgendwo hängt, hängt es an mir, dass ich ihn nicht wirklich durch mich hindurch wirken lasse. Dass ich ihn in bestimmten Teilen herausdränge, dass ich ihn, und da können wir nochmal zurückgehen zum ersten Punkt, in manchen Punkten sage, ja, das ist ja deine Weisheit, aber meine Weisheit ist besser. Ich muss jetzt mal auf mich achten. Und wenn ich auf mich achte, dann tut mir auch leid, meine liebe Ehefrau. Dann achte ich halt nicht auf dich. Das ist aber meine Einstellung und meine Überzeugung und vielleicht meine falsche Lebenserfahrung, aber nicht von Gott her geprägt. Wir brauchen ein ihm würdiges Leben. Wir sollen miteinander unterwegs sein, dass wir ihn verehren. Und an der Stelle auch da wieder, ich glaube, es ist ganz entscheidend, dass wir dieses Leben einüben in der Gruppe, wo es uns am einfachsten fallen sollte. Sollte. In der Gemeinde. Denn hier sind wir doch alle zusammen unter Jesus Christus. Hier sind wir alle zusammen mit einem Ziel. Wir wollen das doch letztlich, sonst wäre der doch nicht hier. Hier sind wir doch alle zusammen, wo man grundsätzlich mal sagen sollte, ich hoffe, dass ihr mir nichts anderes lehrt mit der Zeit, sagen sollte, dass der andere mal nichts Böses gegen mich hat. In der Gemeinde wird es nicht, sollte das nicht, wird das nicht vorkommen, dass der eine grundsätzlich etwas Böses gegen mich hat. Es wird vorkommen, dass der andere was Gutes gewollt hat, aber bei mir es ganz schlecht angekommen ist. Es wird vorkommen, dass der andere vielleicht das gar nicht wahrgenommen hat, dass er nichts gemacht hat, aber mir dadurch ganz grausam wehgetan hat. Das wird alles vorkommen. Aber es sollte doch nicht vorkommen, dass der andere mir bewusst Stecken zwischen die Stühle, die Beine steckt, dass ich immer nur zum Fallen komme. Das gibt es nicht in einer Gemeinde. In 2 Jahren fragt mich wieder. Also, das sollen wir doch hier im Grunde das einüben, wo wir diese Grundvoraussetzung haben. Denn ich bin mal der Meinung jetzt, in eurem Arbeitsplatz, diese Voraussetzung werdet ihr wohl nicht an alle Mitarbeiter in eurem Umkreis stellen können. Glaube ich nicht. Da werden manche von euch bestimmte Erfahrungen gemacht haben, die ganz richtig und bewusst und zielgerichtet gegen euch arbeiten und euch das Leben schwer machen, euch das Leben zur Hölle machen wollen. Die wollen das aber auch. Aber in der Gemeinde? Nee. Nee. Da wird manches schwer sein, aber nicht, weil der andere das unbedingt gewollt hat. Nee. Also, dieses würdige Leben, das beginnt hier. Das beginnt hier, miteinander. Und dieses würdige Leben fundiert letztlich auf einer Grundaussage oder einem Grundtatsache, Grundaussage ist zu wenig, Grundtatsache ist nämlich die Vergebung. Die Vergebung. Nämlich Christus hat mir vergeben, Christus hat uns vergeben. Und weil Christus mir und uns vergeben hat, vergebe ich dem Nächsten. der es ja nicht bewusst gemacht hat, der vielleicht jetzt dumm gehandelt hat und der mir vielleicht mich grauenhaft gekränkt hat, und aber es ja nicht das wollte, sondern es ist jetzt leider dumm gelaufen und es ist jetzt leider passiert. Und deshalb kann ich ihm dann auch vergeben. Ich sollte das außen auch noch, aber fangen wir mal da an. Ja, und wir wissen ja, es ist ja schon schwer genug dort. Ja. Und dieses Miteinander und dieses würdig Leben miteinander und diese Gemeinschaft, die dadurch geformt wird, die hat dann Ausstrahlung nach außen und die wird dann wahrgenommen. Und das bin ich überzeugt, das ist in Emmening passiert, in einer Kleinstadt ist das wahrgenommen worden, und ich bin hundertprozentig überzeugt, in euren kleinen Kuhdörfern sind es ja nicht mehr, es gibt ja keine Kühe mehr, aber in euren kleinen Dörfern, ich möchte euch jetzt nicht kleinreden, aber es ist doch Tatsache, ja, in euren kleinen Dörfern ist es mit Sicherheit noch mehr so. Als in US, ja, da weiß er ja fast jeder, wo, welche Frau welches Nachthemd nachts anhat, es kann ja fast gar nicht anders sein, bei so wenigen Leuten, ja. Es ist Realität bei 120 Leuten, es geht ja gar nicht anders. Nicht ganz, ich weiß, es ist ein bisschen übertrieben, ich weiß. Aber manchmal darf man ja auch ein bisschen übertreiben. Ne? Aber ihr versteht, was ich meine. Ja. Also dieses Miteinander, was wir leben in der Gemeinde, das hat natürlich dann eine Ausstrahlung, das hat Ergebnisse. Und wenn wir das als Gemeinde, dieses ihm würdig Leben nicht hinbekommen, ja, dann brauchen wir uns ein Stück weit auch nicht wundern, dass die anderen sagen, ja, die haben es auch nicht besser wie der Hasenzuchtverein. Die streiten sich auch immer und die streiten sich auch. Die leben keine Vergebung und da was soll das? Nein, was wir brauchen die Erkenntnis seines Willens, und da fangen wir an, haben angefangen, dass er uns erfüllt, dass er uns verändert, dass er in uns wirkt, dass wir miteinander auf einem Ziel arbeiten oder an einem Strick ziehen, ja, und dass wir dann im Grunde von ihm geformt werden und würdig, ihm würdig, mit ihm und würdig unterwegs sind. Jetzt geht's. Lebe ich ein Leben, das meinem Gott gefällt oder mein Gott groß macht? Wenn Paulus sagt, das brauchen wir, machen wir es dann auch? Lassen wir uns das schenken? Nein, das kann gar nicht sein, das gibt es überhaupt nicht. Ja, das will ich aber nicht, und der war so böse und der hat das gemacht und der hat das gesagt und der hat das gedacht, und dann rumpelt es und es kracht. Und dann noch das Dritte. Wir brauchen seine Kraft. Auch das sagt natürlich der Apostel Paulus. Im Text heißt es, Gott wird euch dazu mit aller nötigen Kraft ausrüsten, wie es seiner Macht und Herrlichkeit entspricht. Dann könnt ihr alles standhaft und geduldig ertragen. Gott wird euch dazu mit aller nötigen Kraft ausrüsten, wie es seiner Macht und Herrlichkeit entspricht. Dann könnt ihr alles standhaft und geduldig ertragen. Wir brauchen seine Kraft. Aber was ist denn seine Kraft? Wo wird denn seine Kraft merkbar oder wo wird denn seine Kraft deutlich? Wenn es um die Kraft Gottes geht, dann sollten wir immer auf den Blick richten auf die Auferstehung. Und das sagt das Neue Testament immer wieder. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und seinem Tod gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Die Kraft der Auferstehung, das ist das, was letztlich die Macht Gottes deutlich macht. Der Vater hat seinen Sohn aus dem Grab herausgeholt und er lebt noch heute. Und was gibt es eine größere Macht als den Tod, der letzte Feind des Menschen, ja, den es letztlich ja gar nicht geben darf und die Menschheit ja bekämpft mit allem, was es gibt. Dass dieser Feind bei Gott besiegt ist. Und genau in dieser Kraft möchte Gott in unserem Leben wirksam sein und wirksam bleiben. Und wenn Gott die Kraft hat, mich, deinen Sohn, mich dann auch aus dem Grab herauszuholen, dann hat er doch auch die Kraft, andere Dinge in unserem Alltag, viel kleinere Dinge in unserem Alltag zu bewerkstelligen. Und ich darf aus dieser Kraft Gottes heraus leben. Ich darf lieben. Ich darf unterwegs sein. Ich darf Gemeinde erleben. Und Gott kann. Und Gott kann uns da stark machen. Er kann uns da stark machen, dass wir seinen Willen erkennen. Und er kann uns darin stark machen, dass wir ein ihm würdiges Leben führen. Und dann heißt es ja im Text, ihr habt es ja vorhin noch wahrgenommen, das führt dazu, dass ihr Geduld und Langmut habt. Das sind die zwei Worte, die Luther benutzt an dieser Stelle. Wenn man sie da ein bisschen überträgt, es ist eine unerschütterliche Ausdauer und eine unendliche Geduld. Also wir haben eine unendliche Geduld und das unerschütterlich ausdauernd. Hi! Schön, wenn wir das miteinander haben und wenn wir das miteinander haben dürfen. Lebe ich aus seiner eigenen Kraft oder bin ich der Manager meines Lebens? Ist er derjenige, der in meinem Leben wirksam wird und hineingreift und hineinruft? Oder gestalte ich meinen Alltag? Gehe ich ab und zu zur Tankstelle, um wieder aufzutanken? Dann brauche ich wieder Benzin. Aber durch die Woche bin ich dann selber wieder am Rennen und am Laufen. Und dann sonntags gehe ich wieder zur Auftankstelle und dann gucke ich wieder, dass mein Akku aufgeladen wird. Oder lebe ich aus ihm? Und da geht es mir nicht darum, dass man jetzt jeden stillen Tag eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, Stunde stille Zeit machen muss. Es ist alles gut, wenn ihr das macht. Aber darum geht es nicht. Leben wir aus ihm oder versuche ich es selber hinzukriegen? Das ist die Frage an der Stelle. Und das hängt dann nicht an 5 oder 10 oder einer halben Stunde. Daran hängt es nicht. Und das hilft uns, dass wir miteinander geduldig, ausdauernd, langmütig unterwegs sein mit all unseren Eigenarten, die wir mitbringen. Und auch das sage ich euch jetzt schon, ihr werdet auch bei mir einige Eigenarten feststellen. Bin ich sicher, die euch vielleicht gar nicht so gut passen. Das ist einfach so. Ich habe Eigenarten und ihr habt Eigenarten und das ist einfach das Leben. Ja, Gott hat uns da so ein Stück weit geprägt und wir können da miteinander uns reiben und miteinander da kämpfen und uns auch ein Stück weit verändern lassen, aber wir werden alle uns selber bleiben. Ja, es wird nicht möglich sein, dass alle so nach meiner Pfeife tanzen. Ich weiß gar nicht, ob das gut wäre, aber egal. Ja, ihr versteht, was ich meine, ja, dass alle so wären wie ich. Das gibt's nicht. Aber er gibt uns die Kraft, dass wir miteinander geduldig und langmütig sind in unserer Verschiedenartigkeit. Er gibt uns die Motivation. Er ist die Quelle der Inspiration. Er ist letztlich alles in unserem Leben. Und dann heißt es dann am Text, alles Gute, das ihr vollbringt, soll Früchte tragen. Das ist hier die Basisbibel, die hat es so übersetzt. In der Lutherbibel ist es nicht mehr so eine Verheißung, sondern da ist es noch mehr übersetzt, dass es ein Teil des Gebetes ist, dass Gott uns diese Frucht schenken möchte. Ist aber letztlich im Endeffekt gar kein großer Unterschied. Gott möchte uns das schenken. Er möchte uns das geben, dass wir Frucht tragen für ihn. Weil er in uns wirksam ist, weil er uns verändert, weil wir erfüllt sind von seiner Weisheit, weil er uns verändert, dass wir ein ihm wohlgefälliges Leben führen und weil wir das nicht alles aus uns heraus selber versuchen zu wursteln und zu kämpfen und zu erarbeiten, sondern weil wir es aus seiner Kraft heraus immer wieder neu erleben dürfen. Ja, wir dürfen erwarten, dass wir in den 3 angesprochenen Punkten wachsen, dass wir vertiefte Erfahrungen machen, dass er uns noch größer wird, dass wir noch verändert werden. Wir dürfen aber auch gemeinsam erwarten, dass wir erleben, dass andere Menschen durch diese Gnade Jesu berührt werden. Das ist die Frucht, von der die Bibel spricht. Und auch da meine theologische Überzeugung, wir leben in der Zeit, in der Gott uns immer noch Frucht verheißt. Es wird eine Zeit geben, wo das anders sein wird. Aber im Moment sind wir in der Zeit, wo Gott uns als Gemeinde immer noch Frucht verheißt. Und das zählt dann auch für uns und das zählt auch für unser Leben. Große Frage ist natürlich an der Stelle wieder, ja, alles Gute, das ihr vollbringt, was ist das Gute? Ja, was ist gut? An der Stelle muss ich einfach sagen, übersteigt jetzt meine Predigt, wenn ich das auch noch auslegen möchte. Ja, aber das Gute ist letztlich, ja, wenn man es mal zusammenfassen will, von der Predigt her, vom Text her, ja, dass er in seiner Weisheit in uns leitet oder uns leitet, uns im Grunde führt. Ja, wenn wir ihn haben, dann, von der Predigt, wer wir erfüllt sind von der Erkenntnis seines Willens, wenn er uns sein Wille in unser Herz gelegt hat, als Einzelner und als Gemeinde. Wenn wir ein ihm wohlgefälliges Leben führen, wenn wir ihn ehren durch unseren Alltag und wenn wir das alles bewerkstelligen aus seiner Kraft heraus, dann dürfen wir auf Frucht hoffen. Dann wächst die Liebe Gottes unter uns, dann sind wir noch geduldiger miteinander, dann erleben wir Veränderung unseres Charakters, dann sind wir in unserer Schwäche stark, dann treten wir vollmächtig auf und dann sind wir geprägt von Verständnis und göttlicher Weisheit und vieles, vieles mehr. Wenn wir ihn haben, dann. Die Schlussfrage ist natürlich jetzt wirklich, wollen wir das, was wir brauchen? Ich habe mir am Anfang nicht getraut, euch Zettel auszuliefern, mal da draufschreiben zu lassen, was ihr alles wollt in der nächsten Zeit. Ja, wäre spannend gewesen, aber vielleicht auch eine Überforderung. Dann wäre es jetzt mal am Ende der Predigt schon mal spannend zu gucken, ob das übereinstimmt mit dem, was Paulus sagt, was wir als Gemeinde wirklich wollen sollten oder was wir brauchen. Wie viel da wirklich dann übereinstimmt. Wenn ich es zusammenfassen möchte für mich, ich muss mich aufgeben und ich muss ihn leben. Es geht nicht um meine Weisheit, es geht um seine Weisheit. Es geht nicht um mein Leben, es geht um ein Leben für seine Ehre. Es geht nicht um meine Kraft, es geht um seine Kraft. Ich muss mich aufgeben. Oder Paulus, glaube ich, sagte, Johannes, ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Ihr wisst es besser, die Bibelkenner wissen das, ich bin da ganz schwach drin, aber da gibt es doch einen Bibelvers, ne? Ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Genau das ist die Aussage. Will ich das wirklich? Tja, unser Gott möge uns das schenken. Und er möge uns das schenken, dass wir das erfassen dürfen, was hier Paulus uns heute Morgen zuruft. Und zuruft für die nächsten Wochen und Monate, für die nächste Zeit, wo wir miteinander unterwegs sind. Und er möchte uns dann auch Frucht schenken, weil er uns diese Frucht schenkt und verheißen hat und gibt. Lasst uns beten. Ja, Vater, wir kommen zu dir und wir sind von diesem Text vom Apostel Paulus mal wieder schwer herausgefordert. Und was wünsche ich mir nicht alles von der Gemeinde und was wünscht sich die Gemeinde nicht alles von mir und was sind so alles meine Träume und meine Ideen und vielleicht sogar ganz gut formuliert meine Visionen. Aber Herr, du weißt, was ich brauche und du hast uns in dem Apostel Paulus das wieder ganz neu mir vor die Augen gemalt und uns vor die Augen gemalt. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich in uns. Wir brauchen dich durch uns. Und wir brauchen dich für uns. Herr, werde du in uns lebendig, werde in uns stark. Herr, Herr, schenke, dass du in uns wirkst und dass du uns durch dein Wirken uns auch wirken lässt, untereinander und nach außen. Herr, sei du groß und mach mich und mach uns kleiner. Du möchtest leben und du möchtest Leben schenken. Und da bin ich dir dankbar und bin ich froh und möchte mit dir unterwegs sein. Ich möchte mich ganz neu wieder auch für die nächste Zeit dir anbefehlen. Herr, wirke du in meinem, in unserem Leben. Komm du hinein und sei du groß. Sei du das Zentrum. Sei du alles. Danke, dass ich das wissen darf, dass du da bist. Und dass du mir vergibst an den Stellen, wo es genau umgekehrt war. Wo ich mich wieder in den Zentrum gerückt habe. Und dass du in deiner großen, unendlichen Geduld wieder neu mit mir und mit uns anfangen möchtest. Zu deiner Ehre, zu deinem Ruhm und zum Bau deiner Gemeinde. Amen. Ich freue mich, mit euch und den Segen Gottes erleben zu dürfen in den nächsten Monaten und Jahren. Und genau diesen Segen, den brauchen wir. Und den wollen wir uns jetzt auch von unserem Herrn und Vater erbitten am Ende des Gottesdienstes. Wir stehen dazu auf. Gott, der Herr, sei vor dir, um dir den richtigen Weg zu zeigen. Er sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und zu schützen. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke des Bösen. Er sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst, und dir Kraft zu geben, wenn du am Ende bist. Der Herr umgebe dich wie eine schützende Mauer, um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Und er sei über dir, um dich jeden Augenblick mit seiner Nähe zu erfreuen. So segne dich, der gütige Gott. Amen.